Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Dann herzlich willkommen bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind wie immer Nina.
Und Katharina. Und ihr habt es vielleicht schon vermisst, heute gibt es keinen szenischen Einstieg. Man muss dazu sagen, auch Sprecher haben mal vor Weihnachten einiges zu tun und nicht immer Zeit, dann für uns parat zu stehen. Deswegen müsst ihr heute darauf verzichten, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem umso mehr, dass wir heute am 23.12. auf euren Ohren sind.
Genauso wie wir. Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich allen frohe Festtage, frohe freie Tage, wie auch immer ihr die verbringt. Hoffentlich gemütlich mit einem Heißgetränk und warm eingepackt irgendwo und mit euren Liebsten.
Und offensichtlich auch mit uns, wenn ihr das hier hört. In unserer dann jetzt Weihnachtsfolge geht es heute um die sogenannte Typhoid Mary.
Juhu! Spannend. Ja, das ist ja cool. Ja, schön. Ich finde das auch ganz angenehm, zu Weihnachten keinen Mordfall in dem Sinne zu haben.
Ja, das stimmt. Und radikal eingedeutscht heißt das ja so viel wie Typhus Maria. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Nichtsdestotrotz hat das Thema natürlich auch seine sehr, sehr ernsten Seiten. Dazu später mehr. Diese Typhoid Mary ist bis heute die bekannteste Dauerausscheiderin von Typhus, die je gelebt hat, will ich mal meinen. Und so ganz weihnachtlich sind wir zwar damit nicht unterwegs, aber vielleicht reicht einigen von euch ja schon der Name der Protagonistin, also Mary, als Reminiszenz. Gewünscht haben sich den Fall von uns Martina, Felix und Anna. Und natürlich ist euer Wunsch uns Befehl.
Ja, genau. Ganz herzlichen Dank, ihr drei. Ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Und wenn ihr auch mal einen Fallwunsch für uns habt, dann kontaktiert uns doch sehr gerne, entweder auf Instagram oder per E-Mail. Wir freuen uns immer riesig über eure Nachrichten und wir lesen die auch wirklich alle mit großer Begeisterung, auch wenn wir nicht immer dazu kommen, sie auch zu beantworten oder gleich zu beantworten. Also habt da Geduld mit uns und bitte etwas Verständnis. Wir sind wirklich überglücklich, so viel von euch zu hören, aber wir haben leider auch nur begrenzt viel Zeit für unseren Hobby-Podcast hier und deswegen können wir leider nicht immer antworten. Und wenn ihr sonst noch was zu Weihnachten für uns tun möchtet, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gerne natürlich eine gute, das würde uns freuen. Oder werft doch mal einen Blick auf unsere kleine Kaffeekasse und gebt uns da vielleicht einen Kaffee zu Weihnachten aus. Und ganz herzlichen Dank an dieser Stelle natürlich wie immer an all diejenigen von euch, die da schon so lieb an uns denken. Wirklich, ihr seid die Besten. Das rührt uns immer wieder, wie großzügig ihr seid.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Vor allem natürlich auch jetzt zu Weihnachten.
Genau, und ganz wichtig in dieser Folge ist nochmal zu sagen, vielen Dank auch all denjenigen, die uns in Gelnhausen bei unserer Lesung besucht haben.
Yay!
Das war natürlich wieder der absolute Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank. Was für ein schöner Abend. So eine nette Location. Also das war wirklich wieder eine ganz tolle Erfahrung und es war so schön, euch kennenzulernen und wir hoffen, dass wir das noch oft machen können. Das ist jedes Mal wirklich ganz, ganz toll.
Ja, und nochmal vielen Dank für die Plätzchen. Diejenige Person unter euch weiß hoffentlich, wer gemeint ist.
Genau, die waren köstlich nebenbei. Ich habe die dann verschlungen, so innerhalb von anderthalb Tagen. Also Kompliment an die Bäckerin. So, und bevor wir zum Ende der Hausmeisterei kommen, noch ein kleiner Hinweis, weil wir ja auch, wie gesagt, Weihnachten und Silvester und so, ihr kennt das Spiel, haben. Und die Familie jetzt auch wirklich mal aufgestampft ist hier mit dem Fuß. Machen wir eine kleine Weihnachtspause von einer Folge. Das heißt, wir sind also wieder da am 20. Januar und freuen uns natürlich jetzt schon ganz riesig drauf und wir hoffen, ihr auch. Und noch in eigener Sache ein kleiner Hinweis, wie ihr vielleicht schon gehört habt und euch vielleicht gewundert. Ich bin nicht ganz gesund im Moment, auch mich hat's erwischt. Also, wenn meine Stimme so ein bisschen nasal klingt, dann bitte verzeiht mir das. Es ist ja sowieso Katharinas Geschichte heute. Das heißt, es wird hoffentlich erträglich sein.
Ja, zum Glück teilen wir uns das ganz gut auf mit dem Krankwerden.
Ja, das stimmt. Es ist immer im Wechsel. Ja, aber wir sind natürlich guter Dinge jetzt vor den Feiertagen und in diesem Sinne lehne ich mich jetzt zurück und trinke meinen Tee hier und lausche dir, Katharina. Also leg los, bitte.
Das tue ich sehr gerne und nicht, dass ihr euch wundert und denkt, ich habe da vielleicht einen komischen Spleen. Von meiner letzten Folge, wo es um Tuberkulose ging, kommen wir heute zu Typhus. Ich bleibe den Infektionskrankheiten mit Tee am Anfang treu. Das ist aber tatsächlich lediglich Zufall. Vielleicht stecken mir aber auch die Jahre der Pandemie noch zu sehr in den Knochen. Marys Fall ist mir aufgrund seiner mehrdimensionalen Tragik so sehr im Gedächtnis geblieben, dass ich ihn euch heute präsentieren möchte. denn es geht in diesem Fall um Verantwortung, um Schuld, um Ignoranz, um die persönliche Freiheit und den bitteren Tribut, den manchmal andere dafür zahlen müssen. Und wir beginnen die Folge heute am Ende und daher auch etwas jünger, als wir es üblicherweise sind, nämlich am Weihnachtsmorgen, und damit passt es ja dann doch wieder ganz gut zu der Zeit des Jahres 1932. Auf North Brother Island im East River auf der Höhe des New Yorker Stadtteil Bronx in der Nähe der Gefängnisinsel Rikers Island gelegen, steigt ein Mann die drei hölzernen Stufen zur Tür eines kleinen rechteckigen Bungalows im Westen der Insel hinauf. Er will nur etwas abgeben für dessen Bewohnerin. Die Insel beherbergt zu jener Zeit das Riverside Hospital, ein Quarantänekrankenhaus. Manchen von euch sagt sie vielleicht etwas wegen der General Slocum-Katastrophe von 1904. Bei der 1021 Personen starben. Mhm. Doch die Bewohnerin der holzverkleideten Hütte öffnet nicht die Tür. Die als Carrier Number 36, also Überträgerin Nummer 36, in den Krankenhausakten geführte Frau liegt am Boden, regungslos. Sie hatte einen Schlaganfall, wie sich später herausstellt, und würde noch 6 weitere Jahre leben, allerdings nie wieder gehen können. Am 11. November 1938 stirbt die mittlerweile 69-jährige Frau. Zeitnah wird sie nach einer kleinen Trauerfeier mit 9 Anwesenden auf dem St. Raymond's Friedhof in der Bronx bestattet, wenige Jahre später ihr kleiner Bungalow abgerissen. Laut Sterbeurkunde war eine Lungenentzündung gepaart mit einer chronischen Nieren- und Herzmuskelentzündung ursächlich, und der Umstand, dass die Frau seit mindestens 24 Jahren Typhusträgerin war, das war wohl ebenso nicht wirklich förderlich. Der Name der Frau, Mary Mellon. Aber wie ist Mary auf der heute verlassenen ehemaligen Quarantäneinsel im East River gelandet? Um das zu ergründen, müssen wir noch ein paar Jahre weiter in die Vergangenheit gehen. Nämlich in den Spätsommer 1906. Da erkranken im Haushalt des New Yorker Bankiers William Henry Warren mehrere Menschen an Typhus. Für alle, denen diese Krankheit jetzt nicht ganz so geläufig ist, was ihre Symptome betrifft. Zuallererst der kleine Hinweis, Disclaimer, dass im Englischen Typhoid bzw. Typhoid Fever und Typhus existieren als Begriffe. Ersteres, also Typhoid bzw. Typhoid Fever, und darüber reden wir auch heute, das beschreibt die Krankheit, die wir auf Deutsch Typhus nennen. Letzteres, also Typhus im Englischen, beschreibt wiederum eine Krankheit, die wir im Deutschen als Fleckfieber kennen. Nur, dass ihr wisst, dass das nicht synonym benutzt werden sollte.
Genau, das hatten wir ja auch schon in der Mary Ann Cotton-Folge mal ausgeführt. Ja. Ne? Bisschen verwirrend tatsächlich mit der Literatur im englischsprachigen Raum.
Oh ja, selbst im englischsprachigen Raum kommt es da offensichtlich zu Verwechslungen, weil ich einen Artikel habe, wo unten ein Appendix war, wo drin stand, in einer früheren Version dieses Artikels hatte man aus Versehen beide Begriffe verwechselt miteinander und deswegen unterschiedliche Fälle zitiert.
Ja, ich meine, es war ja auch erst in den 1830er Jahren überhaupt definiert worden, ne? Dass da ein Unterschied irgendwie Bestand oder wie der Bestand.
Ja, also zumindest relativ spät erst. Die Krankheiten werden aber von komplett anderen Bakterien übertragen und unterscheiden sich auch im Übertragungsweg. Falls ihr euch da etwas einlesen wollt, ist es nur wichtig, das im Hinterkopf zu halten. Typhuserreger sind Salmonella enterica, Serotyp Typhi bzw. Paratyphi A, B und C, die sich wohl vor rund 50.000 Jahren entwickelt haben, also wohl noch ein relativ junger Erreger. Und man steckt sich vor allem über Wasser und Lebensmittel an, die durch menschliche Ausscheidungen zuvor verunreinigt worden sind. Zuerst haben Infizierte Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, danach entwickelt sich hohes Fieber, das bis zu 3 Wochen andauern kann. Begleitend können dann auch Verstopfungen folgend von Durchfall auftreten, manchmal gibt es auch punktförmige Hautausschläge. Heute handelt es sich bei den in Deutschland erfassten Typhuserkrankungen fast ausschließlich um im Ausland erworbene Infektionen von ungeimpften Personen. Und laut WHO stecken sich weltweit jährlich rund 9 Millionen Menschen mit Typhus an, von denen etwa 110.000 sterben, vor allem in Ländern des globalen Südens. Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Krankheit jedoch noch deutlich weiter verbreitet und auch deutlich schlechter zu behandeln. Anders als heute gibt es keinen Impfstoff und auch keine Medikation durch Antibiotika. In 10% der Fälle endet die Erkrankung damals tödlich und man ging damals davon aus, dass Typhus über verunreinigtes Wasser oder Milch oder durch Kanalisationsgase übertragen wird. Immer wieder kommt es in den USA zu Ausbrüchen mit Hunderten bis Tausenden Erkrankten. Vor allem ärmere, sozial schwache Bevölkerungsgruppen in den großen Städten sind betroffen. In New York kennt man die Krankheit vor allem in Vierteln wie Five Points oder Hell's Kitchen. Mhm. Umso irritierter sind daher auch die Warrens über den Ausbruch der Krankheit in ihrem Haushalt 1906. Und 1906 treffen wir tatsächlich dort auch eine uns schon bekannte Person, nämlich Mary Mellon. Mary, die war 1869 in Cookstown im Norden der irischen Insel geboren worden und hatte 1883 oder 84 den Schritt gewagt und war wohl alleine als Jugendliche in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Ein natürlich krasser Schritt, muss man sagen, in so jungen Jahren alleine über den großen Teich so weit zu reisen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Die Situation in Irland des ausgehenden 19. Jahrhunderts war aber auch alles andere als rosig.
Ich denke, auch das wird bestimmt noch mal ein Thema in einer anderen Folge sein.
Die oft als temperamentvoll und willensstark beschriebene Frau scheint keine weiteren noch lebenden Familienmitglieder gehabt zu haben. Eine vermeintliche Schwester bestätigt sich später nicht. Wie damals 1 bis 2 Millionen US-AmerikanerInnen verdient Mary ihren Unterhalt dann in der Folge als Hausangestellte und sie arbeitet sich hoch. Die 1,68 große, blonde und blauäugige Mellon arbeitet wohl ab etwa 1900 als Köchin in den Haushalten gut situierter New Yorker Familien und ist damit in der internen Hierarchie dieser Häuser nicht irgendwer. Und alle, die Downton Abbey oder andere Period-Dramen zum 19. Jahrhundert gesehen haben, die wissen, wovon ich rede. Als Köchin delegierst du damals das Küchenpersonal, du wirst anders angesprochen als die anderen und du bist mit den Lebensmitteleinkäufen betraut. Und so gelangt Mary Mellon 1906 über die Vermittlung einer Arbeitsagentur auch als Köchin in den Haushalt des wohlsituierten New Yorker Bankers William Henry Warren. Die Warrens, die wollten den Sommer 1906 auf Long Island verbringen und hatten dort in Oyster Bay im Norden der Insel ein Haus gemietet. Was also ein erholsamer Sommer hätte werden sollen, endet jedoch für alle anders als geplant. Zwischen dem 27. August und dem 3. September werden 6 der 11 HausbewohnerInnen, von denen 7 Angestellte waren, krank. Die Diagnose Typhus. Nun ist es natürlich auch im Interesse des Vermieters, dass man schnellstmöglich die Ursache für den Krankheitsausbruch herausbekommt, um auch Mängel am Haus auszuschließen und keine Mietinteressenten abzuschrecken und auch um Distanz zwischen sich und die Armenkrankheit zu schaffen. Wie gesagt, ihr habt im Hinterkopf, damals ging man noch davon aus, dass das auch eine Sache verunreinigter Kanalisation, Rohrsysteme, der Wasserversorgung sein kann. Und natürlich hat man hier 2 Interessenten, die das klären wollen. Einmal die Warrens, die eigentlich nichts mit dieser Krankheit zu tun haben wollen, unabhängig davon, dass sie von der jetzt direkt betroffen sind und auch erkrankt sind zum Teil. Und auch der Vermieter, ich glaube, es war eine Vermieterin des Hauses, in dem sie gerade logieren, die wollte natürlich auch nicht, dass sich rumspricht, dass hier irgendwelche Verunreinigungen sind in der Wasserversorgung, die dafür sorgen, dass bei den Gästen dann Typhus ausbricht.
Und hatte man dann schnell die Angestellten im Verdacht?
Nee, erstmal gar nicht. Die Keimtheorie gibt es zwar schon, aber die ist in dem Sinne noch nicht so propagiert. Man geht hier wirklich davon aus, dass es eine Art Ingenieursproblematik gibt. Also eine Problematik an der Hardware, also am Haus und nicht an den Mitarbeitenden oder an den Personen, die dort leben. Und deswegen engagiert man einige wenige Monate später den Hygieniker George Albert Soper, der als Bauingenieur, schließlich vermutet man ja damals eine Übertragung via Wasser bzw. Kanalisation, schon einige Erfahrungen mit Typhusausbrüchen hatte, damit die Quelle zu finden. Sopers erste These ist, die er schnell widerlegen kann, verschmutzte Schalentiere haben die Krankheit in den Haushalt gebracht. Danach prüft er Brunnen, Wassertank, Jauchegrube, Abort, Nahrungsmittelvorräte, Bademöglichkeiten und auch den sanitären Zustand des Nachbargrundstückes und findet nichts, zumindest nichts Auffälliges. Also schaut sich Soper dann auch mal die von dir angesprochenen Menschen im Haushalt der Warrens genauer an, denn Soper hatte in einer Festschrift, zumindest so schreibt er das später, in einer Festschrift zu Ehren Robert Kochs von infizierten, aber gesunden Typhus-DauerausscheiderInnen gelesen. In den USA ist bis dahin aber kein solcher offiziell identifiziert bzw. aktenkundig gemacht worden. Und heute wissen wir tatsächlich, dass die Vermutung von Soper beziehungsweise die Beobachtungen, die wir in dieser Robert-Koch-Festschrift haben, dass es vollkommen korrekt ist, dass bis zu 6% der Menschen, die sich mit Typhus infizieren, die Krankheit auch nach ihrer Genesung weitergeben können, auch wenn sie selbst nur wenige beziehungsweise gar keine Symptome hatten und damit teilweise unbemerkt zu Dauerausscheidern der Krankheit werden. Könnte es also damals sein, 1906, dass so jemand auch für die Erkrankung im Warren-Haushalt verantwortlich ist? Soper geht dieser Theorie nach, dieser These, und durch Ausschluss rückt mit der Zeit peu à peu die Köchin Mary Mellon in den Fokus seiner Untersuchungen. Doch sie hat mittlerweile die Warrens verlassen weil sie war ja auch nur quasi Saisonkraft. Und im Haushalt der Warrens ist auch nur wenig über die oft als athletisch beschriebene Mary bekannt. Sie habe gut, wenn auch einfach gekocht und sich wenig mit den anderen Hausangestellten auseinandergesetzt und auch wenig integriert. Für die Köchin als Auslöser der Erkrankungen spricht damals aber unter anderem, dass die Erkrankungen sich erst nach ihrer Ankunft zeigten. Die war am 4. August und Soper hat auch ein bestimmtes Gericht im Verdacht, den Erreger übertragen zu haben. Denn das Typhusbakterium, das wird durch Kochen zerstört, aber in kalten Lebensmitteln kann es sehr gut überleben. Und deswegen verdächtigt er eins von Marys typischen Gerichten, also Signature Dishes, nämlich Eis mit gefrorenen Pfirsichen. Das hätte auch den Nachteil gehabt, das war wohl so lecker, dass das alle kosten wollten. Deswegen sowohl die Herrschaft als auch die Dienstboten hier nicht abgeneigt waren und zugegriffen haben. Final beweisen kann Soper aber diese These erstmal nicht. Er braucht dazu die Frau. Und so wendet er sich an die New Yorker Arbeitsvermittlung, die Mary zu der Stelle bei den Warrens verholfen hatte. Das bringt ihn zwar leider nicht auf Marys aktuelle Spur, aber er setzt sich auch mit ihren ehemaligen ArbeitgeberInnen in Verbindung und entdeckt, dass seit 1900 bei ihren Anstellungen 7 Ausbrüche von Typhus verzeichnet wurden in den Haushalten, in denen sie zu der Zeit als Köchin arbeitete. Ui. Allerdings war niemand bis dato auf die Idee gekommen, dass Mary etwas damit zu tun gehabt haben könnte, auch wenn sie manchmal offenbar sogar die einzige war im Haushalt, die sich nicht ansteckte bzw. keine Krankheitssymptome zeigte. Der Ablauf ist dabei wohl immer ähnlich. Mary Mellon tritt eine Stelle an und einige Tage bzw. wenige Wochen später erkranken sukzessive die Menschen im Haushalt bzw. einige Menschen im Haushalt. Kurze Zeit nach dem Ausbruch verlässt sie dann die Anstellung und immer werden andere Ursprünge für die Infektion vermutet, nie aber die Köchin, nicht zuletzt aber halt auch daher, dass die Keimtheorie damals zwar seit Jahrzehnten bekannt ist, aber deutlich weniger zum Allgemeinwissen gehört als heutzutage und von symptomlosen DauerausscheiderInnen hatte in den USA damals, wie gesagt, auch fast niemand gehört, konnte man sich auch nicht vorstellen, dass man eine Krankheit haben kann, ohne Symptome zu zeigen. Und auch noch Jahre nach der Erstinfektion sie weitergeben kann an andere. Also wirklich verdenken können wir das den Menschen damals nicht. Und rund 4 Monate nach dem Typhusausbruch bei den Warrens gelingt es Soper schließlich, Mary Mellon aufzuspüren. Sie arbeitet mittlerweile in einem Haus an der Park Avenue in New York, in welchem zu der Zeit auch schon erste tragisch geänderte Typhusfälle zu verzeichnen sind. Soper wird eingelassen in das Haus und in der Küche trifft er auf Mary und stellt sie im Grunde zur Rede, konfrontiert sie mit seiner These und verlangt von ihr ad hoc Proben von ihren Ausscheidungen und ihrem Blut. Mm. Und die Köchin schaut nicht schlecht, weil man muss sich diese Szene wirklich mal so realistisch wie möglich vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr geht eurem Job nach. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr wisst nichts davon, dass ihr diese Krankheit hattet bzw. immer noch habt und potenziell ansteckend sein könntet, weil das Konzept kennt ihr in der Form so gar nicht. Beziehungsweise habt es mal gehört, habt euch aber nicht damit so auseinandergesetzt. Und dann kommt ein Wildfremder und konfrontiert euch damit, dass ihr potenziell gefährlich seid, dass ihr schuld daran seid, dass Menschen diese schlimme Krankheit bekommen und hätte gern von euch Proben von eurem Stuhl. Also da hätte ich aber auch nicht schlecht geguckt, muss ich gestehen. Soweit kann ich sie nämlich da sehr, sehr verstehen, weil sie nämlich dann doch nachvollziehbar reagiert. Sie zückt nämlich die Tranchiergabel, zumindest der Geschichte des Hygienikers nach und vertreibt ihn ad hoc aus ihrer Küche. Er sucht dann auch das Weite zunächst, gibt aber nicht auf. Stattdessen findet Soper dann heraus, dass Mary Mellon regelmäßig nach Feierabend in eine Pension auf die 3rd Avenue geht und sich dort mit einem Bekannten trifft. Und diesen Bekannten fragt er, ob er abends mal vorbeikommen könne, er müsse mit Mary reden. Der stimmt dann zu und dann eines Abends kommt es dann so, dass Soper und noch ein anderer Arzt auf Marys Ankunft dort warten. Schon wieder in dem Sinne überrumpelt er die Frau, denn sie ist auch hier natürlich auch nachvollziehbar wenig erfreut, als sie das Begrüßungskommando erblickt und soll die Männer wüst beschimpft haben. Und auf Sopers Ausführungen und Erklärungen, der ihr versucht nun zu erklären, wie er darauf gekommen ist und wie das denn sein kann und überhaupt, erklärt sie erstens, sie habe niemals Typhus gehabt und zweitens habe sie auch überhaupt nichts damit zu tun, dass sich nun Menschen anstecken. Und wie gesagt, es ist tatsächlich gut möglich, in ihren Kopf reingucken können wir alle nicht, aber es ist gut möglich, dass Mary tatsächlich davon überzeugt ist und Stein und Bein darauf geschworen hätte, hier zu Unrecht verdächtig zu werden, dass sie wirklich nie mitbekommen hat, dass sie diese Krankheit irgendwann hatte, noch nachvollziehen konnte, wie man jetzt darauf kommt, dass sie hier Menschen ansteckt. Und dass sie wirklich nicht versteht, was man jetzt von ihr will, weil sie ist quietschfidel, kerngesund und strotzt, wie man immer wieder auch lesen kann in den Quellen, vor Energie und Lebenskraft. Und so ziehen Soper und der Arzt unverrichteter Dinge wieder ab. Doch der Hygieniker, der lässt immer noch nicht locker, er vermutet in Mary ja eine Gefahr, eine potenzielle. Und vielleicht, ich will ihm nichts unterstellen, aber vielleicht hofft er auch insgeheim auf eine medizinische Sensation, die nun er entdeckt hat, beziehungsweise in Amerika medizinische Sensation, die er entdeckt hat.
Oh ja.
Und er berichtet dann dem Commissioner Thomas Darlington und dem medizinischen Beamten des New Yorker Gesundheitsamtes von Mary mit der Empfehlung, sie in Gewahrsam zu nehmen, Proben ihrer Körperausscheidungen zu nehmen und hierzu auch vor Gewalt nicht zurückzuschrecken. Das Amt wird tatsächlich tätig, nämlich wird die Assistentin des Gesundheitskommissars, Inspektorin Dr. Sarah Josephine Baker, mit der Sache betraut. Deren Vater war tatsächlich selbst auch an Typhus verstorben. Doch auch Dr. Baker wird wenig überraschend von Mary abgewiesen. Und dann zieht man andere Seiten auf. Unterstützt von 3 Polizisten fährt Dr. Baker am nächsten Morgen mit einem Krankenwagen des Gesundheitsamtes vor. Und während die Ärztin von einem der Männer zur Haustür geleitet wird, positionieren sich die beiden anderen Polizisten so, dass Mary in einem Fall eines Fluchtversuches nicht entkommen kann. Als Mary dann die Tür öffnet, realisiert, wer vor ihr steht, versucht sie noch die Tür zuzuschlagen, doch der Polizist, der soll dann sehr geistesgegenwärtig seinen Fuß zwischen Tür und Zarge geschoben haben. Nun soll Mary die Flucht ins Hausinnere ergriffen und in Richtung Küche gerannt sein. Und auch wenn Baker und der Beamte sofort hinterher geeilt sein sollen, scheint die Köchin ihnen entkommen zu sein. Offenbar ist sie über den Zaun auf das Nachbargrundstück geflohen. Dann ruft man eine Verstärkung. Das bringt aber auch nicht den erhofften Durchbruch. Die Frau scheint verschwunden und sie wollen schon das Handtuch schmeißen, als ihnen ein Stück Stoff ins Auge sticht. Das aus der Tür eines Außenschrankes, bisweilen liest man auch von einem Plumpsklo, hervorlugt. Und darin, als sie die Tür öffnen, befindet sich Mary Mellon.
Wow, das ist ja eine abgefahrene Geschichte.
Ja, also selbst wenn da nur die Hälfte von genauso war, klingt das alles sehr dramatisch. Mary soll sich dann mit Händen und Füßen gewehrt haben, Dr. Baker freiwillig für die Entnahme von Proben zu begleiten und deswegen fassen wohl die Polizisten mit an und verfrachten Mary Mellon in den Krankenwagen, mit dem es dann in Richtung Willard Parker Hospital auf der East 16th Street geht. Dort wird schließlich Marys Stuhl untersucht und die Vermutungen bestätigen sich tatsächlich. Typhusbakterien können nachgewiesen werden. Die Ende 30-Jährige wird zunächst auf einer Außenisolierstation des Krankenhauses untergebracht, da man befürchtet, dass sie fliehen und somit eine Gefahr darstellen könnte. Die Eingesperrte selbst ist darüber offenbar mehr als wütend, fühlt sich weiterhin zu Unrecht eingesperrt bzw. verfolgt, hat aber keinerlei Handhabe. In der Folge werden bis Juni 1909 mehr als einmal die Woche Proben von ihr auf den Erreger getestet. Insgesamt sind es 163 Stuhlproben, 120 davon mit positivem Ergebnis auf den Typhuserreger. Auch wenn damit der Beweis für Mary als Überträgerin erbracht ist, soll sie die Ergebnisse angezweifelt haben und darauf bestanden haben, nie erkrankt zu sein oder eine Typhuserkrankung verursacht zu haben. Die Ärzte gehen aber jetzt davon aus, dass tatsächlich der Erreger über den Stuhl beim Toilettengang immer wieder oder regelmäßig auf die Hände von Mary gelangte, wodurch sie dann wiederum die zubereiteten Speisen kontaminierte und darüber dann Menschen angesteckt hat. Schließlich wird Mary Mellon zur Quarantäne ins Riverside Hospital auf North Brother Island im East River verlegt, während George Soper seine Erkenntnisse in der Fachpresse publiziert und damit als erster den Fall eines gesunden Trägers von Salmonella typhi in den Vereinigten Staaten beschreibt. North Brother Island, das war im späten 19. Jahrhundert bebaut worden, um dort Pockenopfer unterzubringen. Und mit der Zeit kamen dann immer mehr an gefährlichen Infektionskrankheiten Erkrankte, wie etwa auch der Tuberkulose, hinzu, da sich die offiziellen Stellen nicht anders zu helfen wussten, in diesen Fällen, um die Krankheiten einzudämmen. Und nun zählt auch die aus ihrer Sicht kerngesunde Mary Mellon zu den unseligen BewohnerInnen der Insel. Mehrfach versucht man Mary vom Typhus auch zu heilen, jedoch immer vergebens. Zudem schlägt man ihr vor, ihr die Gallenblase zu entfernen, weil man davon ausging, dass sich der Erreger in der Galle befindet bzw. dort wuchs. Das hat sie aber abgelehnt. Und inwieweit sie darüber hinaus aufgeklärt wurde über die Keimtheorie, über die Übertragung der Krankheit, was das bedeutet, welche Hygienemaßnahmen man anwenden kann, um eine Übertragung zu verhindern, weil wir haben es ja hier mit einem Erreger zu tun, der ganz klar über den menschlichen Wirt und dessen Fäkalien übertragen wird. also im Grunde relativ leicht durch Hygienemaßnahmen einzuschränken. Das wissen wir nicht. Schon kurz nachdem man Mary ins Krankenhaus gebracht hatte, berichtet dann auch schon die Presse über den Fall. Zum einen immer wieder den Schrecken über die Möglichkeit, dass auf Amerikas Straßen unerkannt Menschen mit potenziell tödlichen Krankheiten umherstreifen könnten, ausspielend. Also darauf stürzt sich die Presse natürlich. Das ist ein gefundenes Fressen und wundert uns natürlich auch nicht. Aber auch manchmal in einigen Artikeln mit dem Hinweis, dass die Frau jetzt hier ohne eine offizielle Anklage in Gewahrsam gehalten wird und sie augenscheinlich gesund ist. Also sie hat keine der typischen Typhus-Symptome. Ob auch die Presse den Spitznamen Typhoid Mary aufbringt, das lässt sich nicht mehr zweifelsfrei klären. Manchmal liest man aber auch, dass Mary bereits unter dem Klinikpersonal so genannt wurde und nicht erst die Presse sie so titulierte. Auch der uns gerne immer mal wieder vor die Füße fallende William Randolph Hearst wird mit seiner Zeitung The New York American auf Marys Fall aufmerksam und bringt ihre Geschichte groß am 20. Juni 1909. Und daher aus diesem Artikel stammt auch die Karikatur, die ihr vielleicht kennt, welche die Köchin zeigt, wie sie statt Eiern Totenköpfe in eine Pfanne gibt. Ob Hearst jetzt für eine bessere Story, wir wissen es nicht, Mary möglicherweise sogar finanziell unter die Arme griff, lässt sich nicht klären. Wundern würde es mich bei dem Mann aber nicht.
Nee.
In jedem Fall hat Mary die finanziellen Mittel, um 1909, rund 2 Jahre nach ihrer Einweisung, mit Hilfe des Anwalts George Francis auf Freilassung zu klagen. Sie schreibt ihm einen Brief, in dem deutlich wird, wie es ihr auf North Brother Island ergeht. Darin schreibt sie, Zitat in der Übersetzung, »Ich war in der Tat eine Piepshow für alle. Sogar die Praktikanten mussten zu mir kommen und nach den Fakten fragen, die bereits in der ganzen Welt bekannt waren. Die Tuberkulose-Männer sagten, da ist sie.« Die entführte Frau. Zitat Ende. Gegenüber dem Gericht hält Mary daran fest, nie Typhus gehabt zu haben und kerngesund zu sein und auch nie jemanden mit der Krankheit angesteckt zu haben. Doch die untersuchenden Mediziner halten dagegen, Mary stelle nachweislich eine Gefahr dar, auch wenn sie nicht erkrankt aussehe, habe man den Erreger in ihren Exkrementen nachweisen können. Am Ende will das Gericht Marys Freilassung nicht verantworten und behält sie in der Obhut bzw. behält sie in der Isolation der Insel. Aber nach 2 Jahren und 11 Monaten kommt sie dennoch frei, denn das Gesundheitsamt lässt sie 1910 dann doch gehen. Sie muss allerdings versprechen, nie mehr als Köchin zu arbeiten und Hygieneregeln zu befolgen und sich regelmäßig beim Amt zu melden. Und nach ihrer Entlassung versucht Mary sich dann wohl auch in verschiedenen anderen Metiers, wohl auch unter anderem als Wäscherin, hat dabei aber nur geringen Erfolg. Man darf hier aber auch nicht vergessen, wenn du als Köchin gearbeitet hast und damit einen für die Arbeiterklasse eher höher gestellten Job schon mal gehabt hast, dann ist natürlich der Abstieg jetzt zur einfachen Wäscherin beziehungsweise zu den einfachen Arbeiterinnen nochmal ein ganz bitterer. Zudem scheint Kochen auch etwas gewesen zu sein, was sie einfach konnte, was ihr leicht fiel und was sie wohl auch gerne gemacht hat. Und offenbar fällt ihr deswegen auch der Wechsel umso schwerer. Und so kommt es, wie es kommen muss, dass sie wieder als Köchin arbeitet. Da sie aber ja eine gewisse negative Bekanntheit nun erlangt hat, kann sie nicht mehr über die großen Arbeitsagenturen vermittelt werden. Und deswegen tritt sie auch die Stellen unter falschem Namen an. Unter anderem nennt sie sich Mary Brown. Und sie arbeitet deswegen auch nicht mehr in den reichen New Yorker Haushalten, sondern in Hotels, in Restaurants und in Sanatorien.
Ui, das ist ja potenziell auch nicht unbedingt gut, ne?
Mhm. Und beim Gesundheitsamt meldet sie sich auch nicht. Und so kommt es, wie es kommen muss. Abermals pflastern Typhuserkrankungen ihren Weg. 5 Jahre nach Mary Mannons Entlassung von North Brother Island erhält dann George Soper, ich hoffe, ihr habt ihn noch nicht vergessen, einen unerwarteten Anruf aus dem Sloan Hospital for Women. Dort grassiere eine Typhusepidemie mit mehr als schon 20 Erkrankungen und 2 Todesfällen. Die Köchin der Einrichtung hat man jetzt im Verdacht, die Ansteckung verursacht zu haben und vermutet, dass es eventuell sich hier um Mary Mellon handeln könne. Und Soper, der soll sie jetzt noch nicht in Augenschein nehmen, das war so mein Reflex. Nein, er soll zunächst erstmal die Handschrift der Köchin sich mal anschauen, ob er sie wiedererkennt. Und tatsächlich kommt George Soper diese Schrift sehr bekannt vor. Und Stante Pede wird das Gesundheitsamt informiert und nimmt die nun End-40erin wieder in Gewahrsam. Und wieder kommt sie nach North Brother Island. Diesmal leistet sie wohl keinen Widerstand. bleibt dann dort auch für die restlichen 23 Jahre ihres Lebens. Man liest auch immer wieder die Vermutung, dass sie mittlerweile resigniert hatte und auch angesichts ihrer fatalen Berufsaussicht möglicherweise sogar das geregelte Leben auf der Insel mit seiner garantierten Versorgung vorzog. Ich denke aber auch, dass die Jahre der Stigmatisierung das ihrige dazu beigetragen haben, dass sie sich jetzt hier nicht mehr so wehrt. Nichtsdestotrotz hat sie das ja selbst zu verschulden. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also sie hätte sich einfach natürlich nur an die Vorgaben halten müssen, an die Hygieneregeln. Aber wir wissen auch nicht, wie ihr das und wie detailliert und wie nachvollziehbar ihr das alles erklärt wurde. Und man hat ihr natürlich auch nicht angeboten, hier eine Art Umschulung vorzunehmen und zu sagen, hey, okay, du kannst nicht mehr in deinem Job arbeiten. Das verstehen wir, dass das für dich scheiße ist, gelinde gesagt. Ja. Hier haben wir irgendwie eine Möglichkeit, wir helfen dir hier, guck doch mal da. Später bekommt tatsächlich Mary auch auf der Insel einen kleinen Laborjob, mit dem sie auch Geld verdienen kann. Und sie darf dann auch einige Jahre später regelmäßig für Tagestrips die Insel verlassen und aufs Festland. Bleibt aber bis zu ihrem Tod die einzige eingesperrte Dauerausscheiderin von Typhus. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo man ein bisschen diskutieren muss. Denn zum Zeitpunkt ihres Todes hatten die New Yorker Behörden tatsächlich schon mehr als 400 gesunde Typhus-Infizierte identifiziert. Und das jetzt nur die New Yorker Behörden, von denen sonst keine andere Person zwangseingewiesen wurde. Warum ist man hier mit Mary Mellon so verfahren? Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Erklärungen. Manche sagen, es war einfach so, erstens, sie war am Anfang viel zu aufmüpfig. Sie hat sich am Anfang viel zu lange widersetzt, statt einmal kooperativ zu sein. Sie ist eventuell aber auch hier selber Opfer geworden, obwohl man natürlich ihre Verantwortung hier nicht kleinreden darf, auf gar keinen Fall, weil sie wusste ab einem gewissen Punkt, dass sie offenbar eine Gefahr darstellt, auch wenn sie selber das nicht nachvollziehen konnte, wie es dazu kam. Aber ob nicht hier vielleicht sogar auch Sexismus und Rassismus gegen ihre stämmige EinwanderInnen eine Rolle gespielt haben.
Mit Sicherheit.
Vermag ich nicht zu beurteilen, könnte es mir aber vorstellen. Weil es ja schon sehr offenkundig ist, dass mit keiner anderen Person, und man hatte, wie gesagt, schon wenige Jahre später einige gefunden, auf die das zutraf, also die auch an Typhus erkrankt waren, die das aber selber nie mitbekommen hatten und die jetzt zu DauerausscheiderInnen geworden waren. Keiner von denen, niemand von denen wurde so behandelt wie Mary.
Naja, sie war ja auch die Erste. Ne? Ja. Also das war ja dann sicherlich nochmal viel aufregender und man ist dann vielleicht ja etwas übers Ziel hinausgeschossen an der Stelle.
Ja. Heute können wir tatsächlich auch nicht mehr mit Sicherheit sagen, wie viele Menschen Mary Mellon angesteckt hat oder gar wie viele Tote auf ihr Konto gehen. Recht sicher sind mindestens ca. 50 Ansteckungen, die sie verursacht hat, und 3 Todesfälle. Darüber hinaus wird es eine Dunkelziffer geben. Wie groß die ist, können wir uns nicht wirklich vorstellen. Hängt ja auch davon ab, wann sie sich selbst infizierte mit der Krankheit. Hatte sie die Krankheit dann schon mehrere Jahrzehnte oder nur wenige Monate? Das wissen wir natürlich nicht. Das Bild in jedem Fall der Schurkin, finde ich, greift bei Mary Mellon zu kurz. Auch wenn das Narrativ heute natürlich sehr gerne genutzt wird, schaut man sich nur mal den gleichnamigen Marvel-Charakter an. Die Rolle von George Soper und Co. finde ich aber auch nicht irrelevant, denn der hat gegenüber Marys Schicksal irgendwie immer seine Hände in Unschuld so ein bisschen gewaschen und auch was ihre Zwangseinweisung betrifft und hat auch die Verantwortung für die Einweisung immer Mary selbst zugeschoben, weil sie sich ja mehrfach geweigert hätte, freiwillig Proben abzugeben und versucht hätte zu fliehen. Aber ich finde, man darf nicht unterschätzen, welche Verantwortung hier die Fachleute und die Offiziellen wirklich haben, weil die im Zweifelsfall die waren, die damals einen ganz anderen Wissensstand hatten, die im Endeffekt in der Pflicht gewesen wären, die Bevölkerung zu schützen, aber gleichzeitig halt auch Mary deutlich zu erklären und für sie nachvollziehbar zu erklären, wo das Problem eigentlich liegt.
Ja, ich finde, du hast das ja gut deutlich gemacht. Ne? Es war so eine Zeit, wo so ein bisschen so ein Wandel stattfand, ja, hin zu diesem Bewusstsein, dass Menschen diese Krankheiten übertragen können.
Ja, es hätte ja einfach auch nur gereicht, dass sie sich an das gehalten hätte, was man ihr aufgetragen hatte nach ihrer ersten Inhaftierung im Grunde, ich nenne es jetzt mal.
Ja, nun ist es aber ja so, und das will ich jetzt einfach ganz wertfrei sagen, ne? Dass wenn man nicht versteht, warum man sich an bestimmte Regeln zu halten hat, ja, dass manchmal vielleicht auch nicht einem so nahe liegt, dass man das dann tut. Also ohne sie in Schutz nehmen zu wollen, aber da hast du recht, das sehe ich auch so, da hätte man sie vielleicht dann doch mehr betreuen, besser aufklären sollen.
Ja.
Man weiß natürlich auch nicht im Detail, was ihr gesagt wurde und wie sie aufgeklärt wurde, aber Das war eine Zeit, in der selbst sehr gebildete Menschen im Zweifel nicht unbedingt sich dieser Mechanismen bewusst waren und Hygieneregeln nicht unbedingt befolgt haben und nicht unbedingt wussten, warum und so. Also
ja, und ich meine, schaut euch heute mal die Situation an. Wir haben sie in der Pandemie erlebt. Und auch jetzt noch, es gibt immer noch Personen, die wissen, dass sie gerade krank sind, egal was sie haben. Ob es eine Influenza, eine Wald- und Wiesenerkältung oder Covid-19 ist. Wenn du dich nicht testest, weißt du es im Zweifelsfall nicht. Und die dennoch ohne Maske zum Beispiel einkaufen gehen. Und natürlich ist das kein Typhus, aber nichtsdestotrotz gibt es hier Wissen. Und heutzutage ist, glaube ich, jedem bewusst, was Hygieneregeln sein können, um so etwas zu verhindern. Es würde ja schon reichen, wenn du eine Maske trägst, um andere dann nicht anzustecken, die im Zweifelsfall älter sind, immunsupprimiert, yada yada yada, wir kennen das ganze Spiel. Und trotzdem gibt es Menschen, die das komplett missachten. Und das ist so der Punkt, wo man dann geläutert wird. Weil am Anfang dachte ich auch, wie konnte sie das tun? Wie konnte sie dieses Risiko, gerade auch in Familien, gerade in dem Krankenhaus, das wirkt auf den ersten Blick ja total, als würde sie vorsätzlich hier Menschen und deren Leben riskieren.
Ja.
Aber wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was wir heutzutage auch immer wieder erleben. Und das sind ja Personen, die ganz genau wissen, tatsächlich anders als Mary, die anders jetzt vorgebildet sind. Das ist heute ein ganz anderen Stand und ganz anderen Punkt im Allgemeinwissen. Und die verhalten sich auch alle, finde ich, ganz oft nicht nachvollziehbar.
Ja, genau, das meinte ich so ein bisschen. Ne? Also das ist schon was, das ist nicht so richtig schwarz-weiß an dieser Stelle. Also wer jetzt was zu verantworten hatte in dieser Geschichte. Aber man kann sich ja auch vorstellen, dass Mary in unglaublichen Druck geraten ist. Ne? Das war ja ihr Lebensunterhalt,
ja,
diese Köchin-Position. Genau. Die denkbar schlechteste, wenn man eine Dauerausscheiderin ist.
Ja.
Und deswegen liegt es natürlich auch nahe, dass sie das möglichst behalten wollte. Also du hast das ja auch richtig dargestellt, dass sie natürlich unglaubliche Einbußen hätte hinnehmen müssen. Und während das vielleicht für uns moralisch nicht richtig ist, wegen des Lebensunterhaltes oder so, dann andere Menschen zu gefährden, ist das zumindest was, das sicherlich ein großer Motivator war für Mary, denke ich.
Und das soll, wie gesagt, ihre Verantwortung ja nicht vermindern.
Nein, nein, eben, genau.
Aber ich finde tatsächlich, dass sie hier neben den Personen, die sie natürlich angesteckt hat, dass sie auch zu einem Opfer der Geschichte wurde.
Ja, das ist ja nochmal der nächste Punkt, ne? Also, was auch immer sie da getan hat, ne? Und wie auch immer jetzt ihre Motivation gewesen sein mag, sich nicht an die Vorschriften zu halten oder nicht immer. Vielleicht hat sie es ja sogar versucht, aber mal halt nicht. Und naja, wir wissen ja auch, wie das sein kann.
Vielleicht war ihr wirklich auch einfach nicht klar, wie lässig darfst du da sein, wie rigoros musst du da agieren, etc. pp.
Genau, ja. Trotzdem muss man sich ja halt die Frage stellen, ob es in Ordnung ist, jemanden dann quasi lebenslänglich einzusperren, auf so einer Festungsinsel sozusagen, also wo er dann wirklich komplett isoliert ist von den Menschen.
Generell dieser Umgang, ne, die Leute dann irgendwo hin zu verfrachten, ne, ist ja eh schon so eine Sache. Ich kann verstehen, dass sie das nicht so toll fand, dass sie sich später damit arrangiert hat, war wahrscheinlich auch wirklich, weil, wie du gesagt hast, ihre eigentliche Lebensgrundlage ist ihr genommen, sie hat keine Alternative, hier wird wenigstens dafür gesorgt, dass sie Brot hat, also dass sie was zu essen bekommt.
Ja.
Und wie gesagt, mit allen anderen, die man dann später herausfand, die DauerausscheiderInnen waren, ist man nicht so verfahren.
Ja, und da ist, finde ich, auch der interessante Punkt. Denn natürlich kann man das richtig oder falsch finden, kranke Menschen zu isolieren. Aber in der Gesellschaft war das damals eben so die Vorgehensweise. Und dann kann man sich ja fragen, wieso Mary die Einzige war, die eben nicht erkrankt war selber, also die keine Krankheitssymptome zeigte, die auf diese Weise behandelt wurde und auch für den Rest ihres Lebens so behandelt wurde. Und da, finde ich, liegt ja auch das Problem. Wenn das jetzt mit jedem und jeder so gemacht worden wäre, dann würde man eben sagen, ach, die Gesellschaft, die war dann eben nicht gut, die haben Menschen schlecht behandelt, sowas in der Art. Aber in diesem Fall traf das ja nur auf Mary zu, in diesem Zusammenhang.
Ja.
Das ist sowieso so ein spannendes Thema, finde ich. Also diese ganzen Isolierungsansätze, ne, wenn es um Krankheiten geht und wie da mit Menschen umgesprungen wurde und auch so Leprakolonien und so. Das ist ja ein ganz spannendes und schreckliches Thema. Aber eben auch deswegen, weil es so schwierig ist.
Ja.
Also das moralisch zu bewerten. Also natürlich, wenn man sich das anschaut, dann kann man nur schockiert sein aus heutiger Sicht. Aber es war auch eine wirkliche Bedrohung für die Menschen.
Ja, natürlich.
Auch Mary war natürlich eine wirkliche Bedrohung für die Menschen. Ob sie das jetzt bewusst oder unbewusst gemacht hat und war.
Ja.
Aber dass sie eine Bedrohung war, ist ja unbestritten, hat man ja auch gesehen. Also die Beweise waren ja da.
Aber gleichzeitig hat sich auch die Gesellschaft, haben sich auch die, die es im Grunde hätten besser wissen müssen, falsch verhalten. das führt zu keinem Patt, nee. Weil natürlich ist sie im Zweifelsfall eine lebensbedrohliche Gefahr gewesen für andere. Aber wie mit ihr umgegangen wurde, war trotzdem vollkommen falsch. Und es hätte irgendwie noch eine Alternative geben müssen, weil offensichtlich hat es die ja bei anderen gegeben.
Ja.
Vielleicht hat man da viel stärker auch auf die Eigenverantwortung gesetzt, hat denen nochmal deutlicher erklärt, was hier Hygienestandards sein müssen. Die waren vielleicht aber auch im Zweifelsfall nicht davon abhängig, als Koch oder Köchin zu arbeiten, sondern waren halt, fügt irgendeinen spannenden Job im Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts ein, haben Gleise verlegt in Richtung Westen oder waren Hufschmied. Dann ist es im Zweifelsfall viel einfacher natürlich zu verhindern, dass du Leute ansteckst, als wenn du immer an der Quelle sitzt und Lebensmittel zubereitest.
Ja, und das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Das ist das eine, dass sie Köchin war. Zum anderen war sie auch Köchin in Haushalten der gehobenen Schicht, Mittelschicht. Mhm. Das ist natürlich nochmal was, das man so überhaupt gar nicht bedroht wissen wollte, ne? Diese Menschen. Also wenn eine Bedienstete Krankheit ins Haus trägt und tot, dann ist das natürlich auch nochmal anders vielleicht bewertet worden.
Klar, und ohne zu zynisch zu sein, wenn sie Köchin in einem Armenhaus gewesen wäre, wäre man vielleicht überhaupt nicht so dahinterher gewesen. Mhm. Also erstens wäre da nie George Soper engagiert worden, weil den hätte man sich dort einfach gespart beziehungsweise nicht leisten können oder wollen. Und zweitens hätte es da vielleicht auch kein Interesse gegeben. Es gab bestimmt ja genug Ausbrüche in den ärmeren Vierteln der Städte, die auf DauerausscheiderInnen zurückgingen, die man nicht in dieser Form versucht hat aufzuspüren beziehungsweise zu erklären. Aber hier ist es natürlich gemacht worden, da hast du vollkommen recht, weil es hier ein bitteres Interesse daran gab, dass das bei dieser Schicht bitte jetzt irgendwie verhindert beziehungsweise aufgeklärt gehört.
Genau, das war ja im Grunde auch das, was du am Anfang so anschaulich dargestellt hast, wie dann erstmal diese Überraschung überhaupt aufkommt, dass jetzt in so einem Haushalt Typhus ausbricht. Also man vermutete das ja schon bei armen Leuten quasi in den Gegenden, in denen diese leben. Und deswegen war das Ganze bestimmt nochmal spannender. Ja. Und du hast natürlich recht. Es wären auch gar nicht die gleichen Menschen damit befasst gewesen und interessiert gewesen an einer Lösung. Also die Geschichte ist auf viele verschiedene Weisen eine sehr spannende und eine auch tatsächlich noch bis heute relevante. Denn wir haben ja auch in der Pandemie nochmal erlebt, wie schwierig es ist, abzuwägen zwischen den persönlichen Freiheiten der Menschen, die in einem Land leben, und der Sicherheit aller anderen Menschen und auch dieser Menschen. Also der Sicherheit und der persönlichen Freiheit.
Mhm.
Also ja auch nichts, wo jetzt eine 100% von allen gefeierte Lösung jemals entwickelt wurde, denke ich. Und genauso ging es den Menschen damals sicher auch, obwohl man da noch einen ganz anderen Wissensstand natürlich hatte.
Ja, also ich hoffe, ihr versteht das, was den Fall so zeitlos macht oder für uns heute auch noch so relevant, und denkt auch so ein bisschen drauf rum. Wir sind gespannt, wie euch diese Weihnachtsfolge gefallen hat. Hoffen sehr, dass ihr uns im Herzen und zwischen den Ohren tragt bis zum neuen Jahr, bis wir wieder da sind. Nina, weißt du denn schon, wohin es uns führen wird in der nächsten Folge?
Ja, wir werden nächstes Mal wieder in heimische Gefilde zurückkehren.
Dann sind wir, denke ich, ich spreche mal für euch mit, sehr gespannt, freuen uns sehr. Wir wünschen euch wundervolle Weihnachten, einen fantastischen Rutsch und den allerbesten Start in das Jahr 2024, den ihr euch nur wünschen könnt.
Genau, passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt uns gewogen, bis wir uns dann am 20. Januar wieder hören. Wir freuen uns drauf und wir hoffen, ihr auch. Fühlt euch ganz lieb gedrückt, weihnachtlich bewünscht, und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal hier bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast.